Im Ruhrgebiet kommen die Leute auf dich zu und sagen, ich habe dich in der und der Sendung gesehen, das war aber scheiße, was du da erzählt hast. Meinen das nicht böse und drehen sich rum und gehen. Und dann stehst du da und denkst, was war das denn? Sowas ist aber normal.
Der Kabarettist Wolfgang Trepper ist groß geworden im Ruhrgebiet. Da ging es gleichzeitig rau und warmherzig zu. Und das, glaube ich, trifft auch den Charakter von Wolfgang Trepper ganz gut. Er kann poltern und schimpfen, aber auch ganz gefühlvoll, leise und weich werden. Zum Beispiel, wenn es um seine Familie geht oder um sein Engagement für Kinder im afrikanischen Malawi. Dann ist er ganz weit weg von dem lauten und klamaukigen Schlagerhasser, den er schon seit vielen Jahren auf der Bühne gibt. Wolfgang Trepper spricht im Promi-Talk über seinen wilden Werdegang, über Schlagerstars, die er richtig gern mag, und über eine magische Zahl, die über seinem Leben schwebt und ihn an den Tod denken lässt. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Wolfgang Trepper.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Wolfgang Trepper ist mein Gast. Wolfgang, herzlich willkommen.
Hallo, ich freu mich sehr.
Freue mich sehr, dass du da bist.
Ich auch.
Wolfgang Trepper, der laut eigener Aussage der schlechteste Autofahrer der Welt ist.
Das ist tatsächlich so.
Ja. Bist du mit dem Auto da?
Nein, mit dem Zug. Ich wollte sicher gehen, dass das alles funktioniert. Ich fahre überhaupt nicht gut Auto. Alle Vorurteile, die man so hat, die passen bei mir. Ich kann nicht einparken. Mhm. Ich bin unkonzentriert. Ich bin ein schlechter Autofahrer.
Okay, sonst hätte ich hier im Betriebshof mal gefragt, ob da Schäden abzurechnen sind.
Nein.
Nicht, dass du nachher gehst und wir haben da so ein paar.
Nee.
Okay, das ist schon mal gut. Die Angst hast du mir schon mal nehmen können. Zweite Angst.
Ja.
Wenn du in Fernseh oder auch, weiß ich nicht, ob bei Radiosendungen auch, wenn du zu Gast warst, wurden die Sendungen danach gern mal abgesetzt.
Das stimmt.
Du warst so der Pechmichel der Fernsehlandschaft.
Ja, ich war der Klabautermann überhaupt.
Macht mir auch ein bisschen Sorgen.
Aber im Radio war es nicht so, aber im Fernsehen ganz oft.
Okay, woran lag das?
Ich glaube, die haben gesagt, jetzt ist egal, die Sendung wird sowieso abgesetzt, jetzt können wir auch den Trepper holen. Und dann war ich da und dann waren auch die letzten Zweifel dahin, ob diese Sendung dann noch Niveau hat. Dann kamen sie weg.
War tatsächlich so. Wann ist das erste Mal passiert und aufgefallen, dass Sendungen nicht überlebt haben, also deinen Besuch quasi nicht überlebt haben?
Bei einer Sendung, die Jahrzehnte lief im Norden, die aktuelle Schaubude, die damals noch Carlo von Tiedemann, der leider vor ein paar Wochen verstorben ist, der hat die moderiert. Und das war eine Institution beim NDR. Und ich war da und dann war die weg. Und das ging ganz oft so.
Hat das irgendwelche Selbstzweifel bei dir ausgelöst?
Ja, weil es fiel dann doch auf. Aha. Und dann haben auch Leute da mal nachgefragt, ob da irgendwelche anderen Gründe sind. Aber war tatsächlich so.
Wolfgang Trepper, der Kabarettist, der auf der Bühne, der Mann, der, und das mag jetzt vielleicht überraschen, der Mann der leisen Töne ist. So habe ich dich zumindest wahrgenommen.
Warum freue ich mich sehr drüber.
Warum schreiben alle immer, das ist der nur poltern, schimpfen und laut sein kann?
Weil das ist, was die Leute im ersten Moment erwarten. Aber wer mal ein Live-Programm gesehen hat, der weiß, dass das nicht stimmt.
Mhm.
Und ich habe mich immer darüber geärgert, wenn man Einladungen für Fernsehsendungen hatte, dann wollten die immer die Krakeelnummern, die klamaukigen Nummern und nie die ruhigen. Ich habe, selbst als mein Soloprogramm aufgezeichnet wurde, 2-3 Mal, dann wollten die diese Nummern immer rausschneiden. Und dann habe ich einmal zur Agentur gesagt, und jetzt sorg dafür, dass das drin bleibt.
Mhm.
Und das war nicht einfach. Also die hätten eher gesagt, wir zahlen 10 Euro mehr für die Aufzeichnung. Da wäre kein Thema gewesen.
Mhm.
Aber die ruhigen Nummern drin zu lassen, das wollten die nicht. Mit dem Argument, das kennen die Leute nicht, das wollen die nicht.
Mhm.
Das stimmt aber nicht.
Wird der Zuschauer da manchmal zu sehr in Watte gepackt oder sogar für doof gehalten?
Die
können wir ihm nicht zumuten, die Nummern.
Werden so? Weißt du genauso gut wie ich, die Leute werden für doof gehalten. Dann denkt man, die können alle nur in diese eine Richtung denken und Feierabend. Das stimmt natürlich überhaupt nicht.
Ja.
Aber das ist auch von vielen Redakteuren die Ansicht und machen sich damit die Arbeit leichter, indem sie von vornherein Sachen aussortieren und sagen, das nicht, sondern das.
Mhm.
Und ich kann da ein Beispiel von jemandem sagen, Micky Krause. Ich verbinde mit dem Sachen, weil der auch Schulen in Kenia baut, so wie ich das in Malawi mache.
Mhm.
Und dann hat er diese Schulen eröffnet und da hat er Kamerateams eingeladen. Der hätte die sogar bezahlt, um das ein bisschen breiter zu treten.
Mhm.
Also nicht, um sich da hinzustellen und zu glänzen, sondern mit dem Ziel, tu Gutes und sprich darüber, damit es andere vielleicht auch tun.
Mhm.
Da haben die Leute vom Fernsehen gesagt, nee, das passt nicht zu dem Image, das lassen wir. Das haben die nicht gemacht.
Mhm. Weil du jetzt gesagt hast, ich wusste das gar nicht. Malawi, ja. was machst du da? Was ist das für ein Engagement?
Das ist über Fly and Help, eine Stiftung, die in dieser Woche die 1000. Schule gebaut hat im Ausland. In Malawi habe ich 6 Schulen gebaut und mit meinen Zuschauern, ich sammle am Ende meiner Auftritte Spenden ein. Und so haben wir für 2920 Kinder das Leben von Grund auf verändert. Ja. Von Grund auf, indem die Nahrung und Bildung kriegen und hoffentlich dann in der Lage sind, ihr Leben selber in ihrer Heimat in die Hand zu nehmen und da was draus zu machen. Und ich war im Mai dort und habe mir das angesehen. Und dann kannst du nicht mehr aufhören, wenn du das gesehen hast, wie diese Kinder da ansonsten unter freiem Himmel sitzen und auf Sand. Und dann haben sie Schulen mit Bänken, Tischen, Toiletten, ganz wichtig, Hygiene. Und haben ein anderes Leben. Wie gesagt, das läuft da über eine große Organisation, Fly and Help. Und das macht mir großen, großen Spaß. Aha.
Also Geld kommt auch da an, dann wo es hin muss. Und bleibt nicht irgendwo im Wasserkopf
hängen. Nein, überhaupt nicht. Ja. Die Kosten, die immer bei solchen Organisationen sind, die trägt Rainer Meutsch, der Chef dieser Stiftung, selbst. Mhm. Die zahlt er selber. Mhm. Das Geld geht 1:1 dahin.
Wieder so eine Seite von Wolfgang Trepper, die man wahrscheinlich erstmal so nicht kennt. Ich habe es schon gesagt, du bist der Kabarettist der leisen Töne, wer dich ein bisschen genauer kennt, der weiß das. Ja. Viele kennen dich aber eben als den Polterer, den Schlagerhasser, der Fernsehsendungen durch die Mangel dreht und nicht nur tötet, wie wir vorher schon gesagt haben.
Im schlimmsten Fall auch.
Im schlimmsten Fall schon. Du schaffst tatsächlich aus großer Heiterkeit in eine ganz große Ernsthaftigkeit zu gehen. Und ich habe immer gedacht, das ist verdammt mutig von dem Mann, weil das so krasse Stimmungswechsel sind zum Teil. Ja. Gab es da auch schon Reaktionen, die dir nicht gefallen haben, dass man sagt, Mensch, wir gehen zu Wolfgang Trepper, wollen lachen und nachher muss ich aufs Klo mir die Tränen abwischen.
Das ist so. Aber ich genieße das, gerade wenn ich so eine ruhigere Nummer anfange und die Leute am Anfang noch lachen.
Ja.
Da ist gar nichts drin, worüber man lachen kann, aber die denken, ach, das ist lustig, weil bis jetzt war ja alles lustig.
Ich möchte nicht auf diese Leute hier herabsehen.
Nein,
bei mir ist
es
auch so gegangen.
Tue ich nicht. Im Gegenteil, da freue ich mich drüber.
Weil man den auf
weiß,
der Bühne.
Euch kriege ich auch noch.
Ja, genau.
Und da habe ich großen Spaß, wenn das passiert. Aber das Schönste ist dann, wenn so eine Nummer läuft und irgendwann höre ich nur noch die Lüftung und sonst nichts mehr. Mhm. Dann weiß ich, jetzt habe ich euch alle da, wo ich euch gerade in dem Moment haben will. Und wenn ich dann wieder zurückswitche und wieder was sehr Klamaukiges hinterher schiebe, dann sagen viele Kolleginnen und Kollegen, sag mal, bist du eigentlich bekloppt? Was machst du denn da? Du hast die oben und dann lässt du die fallen. Mhm. Und dann sage ich, ja, ich ziehe sie aber auch wieder hoch. Und da habe ich großen Spaß dran. Und aufhören tue ich immer mit einer ruhigen Nummer. Immer.
Das heißt, dann ist am Ende deiner Show ist Stille. Na gut, Applaus natürlich. Aber erstmal, das ist kein brüllendes Gelächter am Ende.
Überhaupt nicht, nie. Mhm. Ich höre immer mit einer wirklich stocktraurigen Nummer auf. Ja. Immer.
Zum Beispiel? Was wäre jetzt so ein Beispiel für eine
Ich habe gestern zum Beispiel erzählt, wie meine Oma mir immer gesagt hat, du bist ein Kindskopf und sagt, du musst das machen, du musst das machen. Und wie ich dann versuche zu erzählen, dass ich das mache. Und ganz am Ende sagt sie dann, du darfst nicht vergessen, wo du herkommst. Und dann habe ich gesagt, tue ich nicht. Und dann beschreibe ich das und sage ich, aber ich laufe durch meine Stadt und finde mich nicht mehr zurecht und denke, was haben sie denn mit dir gemacht? Mhm. Und dann beschreibe ich den Bahnhof, wo kein Zug mehr hält und die Kirche, die nur noch am Heiligen Abend voll wird und das Stahlwerk, in dem schon ewig niemand mehr arbeitet. Und dann sage ich, aber wenn du Glück hast, dann hast du einen an der Hand, den du von ganzem Herzen gern hast. Und dann hast du alles, was du willst. Und mehr ist Mumpitz, hat meine Oma mir immer gesagt. Und dann sage ich gute Nacht. Mhm. Und dann gucken mich die Leute an und passiert eine Sekunde nichts. Und dann applaudieren die. Diese Sekunde ist die schönste vom ganzen Abend.
Mhm. Und du bist auch keiner, der sich dann in der Garderobe verkriecht danach, sondern du stellst dich noch an die Tür und kriegst deshalb auch direkt die Reaktionen ab. Wie sind die Reaktionen auf genau solche Nummern?
Die Leute sprechen mich nur auf die ruhigen Nummern an, immer. Mhm. Nur auf die ruhigen. Und dann stehe ich da mit einer Tasche und sammle Geld für Malawi.
Aha.
Das erkläre ich vorher, sehr ausführlich.
Ja.
Und wenn die Leute mich ansprechen, sprechen sie mich nur auf die ruhigen Nummern an. Aha. Immer.
Das ist die rote Handtasche, ne? Die du immer mit auf der Bühne hast. Da kommen dann die Spenden. Potthässlich. Eben, wirklich potthässlich.
Ja, die ist furchtbar.
Ja, und da kommen die Spenden rein.
Ja.
Ja, dadurch wird es ja dann schön, die Tasche. Jetzt hast du gerade deine Herkunft angesprochen. Die Oma und diesen Ort, den du beschreibst, auch in seinem Niedergang. Ist das Duisburg? Ist das Rheinhausen? Ist das mittlerweile beides zusammen?
Nee, Rheinhausen sind mit die größten Separatisten, die man sich vorstellen kann. Die wollten nie zu Duisburg gehören und tun es aber. Mhm. Aber das ist Rheinhausen. Da ist lange nicht mehr so viel, wie ich das als Kind kannte.
Ja. Und du hast noch eine Wohnung dort? Oder?
Direkt daneben in Duisburg-Homberg.
Dann doch
da,
in Duisburg.
Da habe ich noch eine Wohnung, ja. Oh. Ja, ja, das muss sein. Ich muss einmal den Rhein sehen, sonst werde ich verrückt. Mhm.
Sonst Hamburg?
Ja.
Ganz andere Welt natürlich.
Ja.
Hamburg, Duisburg.
Ja, aber es gibt viele Gemeinsamkeiten. Ich werde da öfter nachgefragt. Aha. Das ist eben so, in beiden Städten gilt erstmal, die Arbeit geht vor.
Aha.
Und wer arbeitet und sich um seine Familie kümmert, der kann schon mal kein Depp sein.
Mhm.
Das gilt im Ruhrgebiet, das gilt aber auch im hohen Norden. Und deswegen finde ich mich da zurecht.
Ja, im Ruhrgebiet ist es so, dass man da schneller miteinander ins Gespräch kommt, wenn man da in eine Kneipe geht.
Ja, reicht.
Ich saß da nie lang allein. Ich hatte da entfernte Verwandtschaft und wollte da ein Bier trinken und habe mich gewundert, warum setzen die sich alle zu mir? Da ist doch noch ein Tisch frei.
Nein.
So wäre es halt hier, dass man sagt, ne, da erst wenn die ganze Kneipe voll ist, dann setzt man sich mal zusammen.
Ja.
Da sofort und dann so, und was machst du?
Ja.
So ganz zutraulich gefragt.
Du sitzt an der Theke und du sitzt da keine 10 Minuten alleine, da kommt einer. Und wenn der alleine sitzt, fragt er, warum sitzt du hier alleine?
Mhm.
Und setzt sich daneben. Und du kommst mit Leuten in Gespräch und hörst Geschichten und Lebensläufe, die du nie im Leben vermutet hättest. Ich habe da in Duisburg auch eine Stammkneipe. Ich liebe das. Und das war jetzt erst vor ein paar Wochen, da war ein älterer Mann, dem ging es nicht gut. Das konnte man sehen. Und der Wirt hat mir dann erzählt, dass der Trauerfälle in der Familie hatte. Und hinterher stellte sich raus, der hat mal in der zweiten Liga Fußball gespielt. Das war so interessant.
Mhm.
Da habe ich mein Bier genommen, habe mich neben den gesetzt und habe gesagt, erzählt, das will ich hören. Sowas passiert dir in Hamburg und ich glaube auch in Stuttgart nicht.
Nee, wahrscheinlich
nicht. Aber es macht Spaß. Ja. Das ist toll. Das macht den Horizont breiter.
Mhm. Aber in Hamburg ist man eher distanziert.
Ja. Die lassen dich in Ruhe, die sagen, lass mal da sitzen. Die gucken und du siehst, die erkennen dich, aber das Höchste der Gefühle ist dann, dass die einem zunicken und das ist dann aber so.
Das ist schon freundlich.
Und im Ruhrgebiet kommen die Leute auf dich zu und sagen, ich habe dich in der und der Sendung gesehen, das war aber scheiße, was du da erzählt hast. Meinen das nicht böse und drehen sich rum und gehen. Und dann stehst du da und denkst, was war das denn? Sowas ist aber normal.
Mhm. Warum bist du in Rheinhausen bei deiner Tante und bei deinem Onkel groß geworden?
Weil meine Mutter sehr krank war, über Jahre. Die hatte wirklich mehrere schlimme Krankheiten. Und mein Vater war überfordert damit, das Kind groß zu kriegen. Und dann war ich von 12 bis 15, war ich bei meiner Tante und meinem Onkel. Und deswegen bin ich so, wie ich bin, weil die waren ganz anders als meine Eltern.
Mhm.
Und
Dein Bruder war bei deinen Eltern, ne? Und ihr
der war viel älter als ich, 8,5 Jahre älter als ich.
Okay.
Und deswegen konnten wir unterschiedlicher nicht sein.
Mhm.
Ich war immer der reinkam und hat gesagt, so, was ist jetzt hier los? Und mein Bruder hat sich irgendwo hingesetzt, hat kein Piep gesagt.
Aha.
Und das war völlig gegensätzlich.
Ja. Also hast du nicht drunter gelitten, da nicht zu Hause zu sein? War das für dich okay? Ich meine, das ist ja auch heftig, wenn man 3 Jahre nicht bei Mama und Papa ist.
Ja.
Das tut ja weh eigentlich.
Eigentlich ja, aber Mama war ja sowieso nie da. Die war ständig im Krankenhaus, auch weit weg. Also 2 Autostunden entfernt. Die war im Koblenzer Raum, in Spezialkliniken. Und da konnte ich, wenn überhaupt, nur sonntags mit den anderen mit dem Auto dorthin fahren. Ich alleine hätte das gar nicht gekonnt. Und meine Tante, über die habe ich ein Buch geschrieben. Und das kommt nächste Woche Mittwoch raus, ist wirklich wahr. Und jetzt guckst du mich völlig begeistert an, aber das stimmt.
Geheimprojekt.
Nee, du bist ganz offen. Und das heißt, nur mal eben Danke sagen. Und da bedanke ich mich bei meiner Tante, was die alles für mich getan hat und beschreibe, wo und wie die mich beeinflusst hat. Denn meinen etwas seltsamen Lebenslauf hätte ich ohne die mich nie getraut.
Ja, na, wir schauen nachher auf den Lebenslauf, der ist ziemlich prall.
Ja,
da gibt's auch ein paar sehr schöne Brüche.
Ja.
Aber wenn du sagst, wie sie dich beeinflusst hat, was ist denn dann so die wichtigste Lektion? Mutig sein?
Ja. Ja, ja, mhm. Immer, und wenn ich gesagt habe, ja, aber wenn das schief geht, und dann hat sie gesagt, und stell dir mal vor, das klappt, dann hast du erstmal ein richtiges Problem. Und sie hat mich immer aufgefordert, mach. Mhm. Und vor allen Dingen, mach du, sieh nicht zu, wie andere was mit dir machen.
Ja.
Sei selber aktiv, bleib derjenige, der agiert, reagiere nicht.
Mhm.
Und da war die gnadenlos und hat immer dazu aufgefordert. Und auch die andere Sache, die ich auf ewig mit ihr verknüpfe, ist, man musste immer eine Meinung haben.
Mhm.
Die musste sich nicht mit ihrer decken,
ja.
Aber zu sagen, ist mir egal, da ist sie ausgerastet. Und das war wirklich wurscht, ob es um ein Mittagessen ging, ob das schmeckt oder nicht, oder die Ansichten von Franz Josef Strauß.
Ja.
Man musste eine Meinung haben.
Mhm.
Und das mag ich sehr.
Ja. War das auch bei Onkel und Tante, dass du dir Bundestagsdebatten angucken musstest, schrägstrich durftest? Weiß ich nicht, wie du es damals gesehen hast als Junge.
Erst musstest, dann durftest.
Ja. Ganze Debatten.
Ja. Die wurden ja in voller Länge übertragen und mein Onkel saß auf der Couch und hat gesagt, setz dich hier hin und wenn du was nicht verstehst, kannst du mich hinterher fragen.
Mhm.
Und wehe, ich hab nichts gefragt.
Ah, das war wichtig.
Dass dann hat er gesagt, ach, du weißt also, was Bruttosozialprodukt ist, da war ich 13.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich wusste, da war ein Wort, aber ich wusste nicht mehr welches. Also geguckt. Aber ich wusste mit 13 sehr wohl, wer Herbert Wehner war, wie das ging, was Strauß und Wehner sich an den Kopf geschmissen haben. Und ich profitiere da heute noch von.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, deine Tante hat dir den Mut so eingeimpft und hat gesagt, lass nicht dich so zur Spielfigur machen, sondern werd selber aktiv. Trotzdem hast du erstmal Industriekaufmann bei Krupp gelernt und gemacht.
Ja.
Und das war aber so gar nicht das, was du wolltest.
Da das war furchtbar.
Da bist du also doch ein bisschen zur Spielfigur geworden.
Ja, und zwar zu der meines Vaters. Ich wollte weiter zur Schule gehen, ich wollte Abitur machen und Journalismus studieren.
Mhm.
Das wollte ich. Und die andere Alternative wäre gewesen, dann zum Radio zu gehen.
Ah.
Das wollte ich.
Ja.
Und mein Vater hat gesagt, ja, kannst du alles machen, aber jetzt gehst du erstmal in eine Ausbildung und dann kannst du ja über Abendschule dein Gymnasium machen.
Mhm.
Und das war ihm egal, ich sollte jetzt arbeiten gehen. Und mit dem, ich weiß nicht, ob man das heute überhaupt noch kennt, mit dem Kostgeld zum Familieneinkommen beitragen. Das war der Beginn der Clankriminalität. Und der ließ mir keine Alternative und dann musste ich das machen.
Ja, die Männer in deiner Familie waren die alle bei Krupp?
Alle.
Also war das
alle.
Auch unter Tage?
Nein, unter Tage waren auch ein paar Leute aus meiner Familie, aber unmittelbar mein Onkel, mein Cousin, mein Bruder, mein Vater, mein Opa, die waren alle bei Krupp.
Aha, okay. Und da hast du dann als Industriekaufmann dich so lang so dumm angestellt, dass sie gesagt haben, komm Junge, hier ist die Tür, du darfst wieder gehen? Oder wie liefen die Jahre?
Ich wollte das. Ich habe das bei den Bewerbungen gemacht. Da habe ich extra Fehler in die Bewerbungen geschrieben, Kaffeerand auf den Lebenslauf gemacht und habe mich immer gefreut, wenn eine Absage kam, weil ich gedacht habe, irgendwann muss der Alte sagen, ja gut, dann geh weiter zur Schule. Du bist ja offensichtlich zu blöd. Aber dann hat er irgendwann gesagt, bewirb dich mal bei Krupp.
Mhm.
Und das war ja eine Dynastie.
Ja.
Und mein Vater war auch noch im Betriebsrat. Und der Kerl, mit dem er, der zuständig war für die Ausbildungsplätze, mit dem hat mein Vater gekegelt. Also ich wusste, das wird eng.
Mhm.
Und dann habe ich den Job gekriegt.
Mhm.
Und habe dann da gesessen. Wusste, ich muss von Krupp weg, weil ich war immer nur der Sohn von oder der Bruder von.
Mhm.
Und habe dann einen Riesenschritt gemacht, bin über den Rhein gefahren und war dann jahrelang bei Klöckner und habe dann immer weitergemacht und die Zeiten bei den Firmen wurden immer kürzer, weil ich eigentlich nicht eigentlich kann ich streichen. Das war die unglücklichste berufliche Zeit meines Lebens. Mhm.
Also wäre für dich unvorstellbar gewesen, da jetzt vielleicht auch, du bist 64 jetzt, ja, dass du jetzt quasi so zurückschauen würdest auf so ein Berufsleben. Wäre für dich, ohne das jetzt ja irgendwie schlecht zu machen, aber für dich wäre es nichts gewesen.
Für mich wäre das eine Qual gewesen, ich hätte das nicht durchgehalten. Mhm. Da bin ich mir sicher.
Ja.
Das hätte ich nicht gekonnt.
Wie ging es dann raus? Also wann hast du quasi
über
die Tür
Sport.
Über den Sport.
Ich habe mich immer für Handball interessiert. Aha. Und der Verein, den habe ich dann irgendwann als Abteilungsleiter für den Handball mitgeführt. Und das ging aber so nicht weiter. Wir wurden immer höher.
Da sprechen wir vom OSC,
Rheinhausen.
Da warst du unter anderem Werbewart. Ja. Ein Wort, das ich noch nie gehört habe.
Ich liebe das.
Was macht bitte der Werbewart?
Der kümmert sich um Werbung. Und das hieß in diesem Fall nichts anderes als, ich bin durch die Stadt gelaufen und habe beim Herrenausstatter gesagt, wollen Sie nicht mal eine Anzeige in diesem Hallenheft machen? Ja. Und dann haben die gesagt, ja. Und dann habe ich denen 50 Mark abgenommen. Mhm. Und das habe ich aus Protest gemacht, weil es gab bei Pokalspielen dieses Heft nicht.
Ja.
Und da habe ich gesagt, das ist unmöglich. Und dann haben die Leute des Vereins mir gesagt, ja, dann mach doch selber. Mhm. In der Hoffnung, den sehen wir nicht mehr. Und dann habe ich das gemacht und habe denen 1000 Hefte vor die Halle gelegt und habe denen Geld gegeben nach Abzug der Druckkosten. Und dann haben die mich angeguckt, als wäre ich in einer Badehose auf einer Beerdigung. Und dann haben die gesagt, ich glaube, am Tag danach war eine Jahreshauptversammlung, mhm, ob ich da hinkommen könnte.
Ja.
Habe ich das gemacht. Und dann haben die mich zum Werbewart gewählt und hinterher gemerkt, ich war gar nicht Mitglied im Verein. Ich war schon im Vorstand und bin dann Mitglied geworden. Alles an einem Abend.
Du warst im Vorstand und bis dann, das sagt man sich zumindest so, ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, der erste hauptberufliche Handballmanager in Deutschland. War wirklich so.
Das war so. Okay. Das war so. Ich war mit Anfang 30. Hatte der Verein mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, das hauptberuflich zu machen.
Aha.
Und dann gab es zwei Gespräche. Ich war mir ziemlich sicher, ich möchte das machen. Und dann habe ich mit meiner damaligen Frau gesprochen und ich habe mit meiner Tante gesprochen. Mhm. Und meine Tante hat gesagt, wieso rufst du überhaupt an? Häng ein und sag dazu. Mhm. Nachher überlegen die sich das anders. Und dann habe ich das gemacht.
Du bist aber fast krank geworden.
Ich war krank. Heute würde man sagen, das war Burnout.
Ja. Waren es die gesundheitlichen Gründe, die nachher dann wieder zu einem Bruch geführt haben?
Ja, die kamen dazu. Andererseits war es natürlich so, ich war sehr jung. Ich musste schnell viel ändern.
Mhm.
Und heute würde man sagen, oder heute würde ich auch selber sagen, ich habe die Leute nicht mitgenommen. Ich habe den permanent vor den Kopf gestoßen und denen gesagt, das wird jetzt so gemacht, Feierabend. Ich habe keine Zeit dazu erklären. Mhm. Das muss gemacht werden, das muss geändert werden. Und da waren Leute, die haben das ehrenamtlich auch mit Leidenschaft 20, 30 Jahre gemacht, aber Ehrenamtler. Das heißt, wenn die keine Lust haben, waren die weg.
Ja.
Und ich habe gesagt, das geht nicht. Da setze ich lieber jemanden dahin, den bezahle ich und der bleibt da sitzen, bis die Arbeit, mhm, fertig ist. Das mochten die alles nicht. Ich habe alles geändert. Und wirklich alles. Und das
Warst du eklig? Warst du eklig? Würdest du im Nachhinein sagen, du warst eklig?
Nee, eklig nicht. Ich war rücksichtslos.
Rücksichtslos. Also gut, eklig.
Weil ich wollte Erfolg haben und wir hatten, mhm, Erfolg. Und ich wusste, das geht mit manchen Dingen nicht.
Mhm.
Die muss man dann abstellen. Und das habe ich gemacht. Und das hat so viel Kraft gekostet, sich da immer wieder mit auseinanderzusetzen, dass mein Körper irgendwann gesagt hat, so, und wenn du meinst, du machst weiter, jetzt gebe ich dir mal ein Zeichen, wenn sie, mhm, mal genau drauf achten wollen, auf Wiedersehen. Und dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes von der Bank gekippt während eines Spiels.
Wirklich?
Wirklich.
Krankenhaus, ja, und dann richtig den Stecker, also ne, warst du dann erstmal richtig raus über Wochen, Monate? Oder
nein, die Saison ging weiter, über eine gute Woche, zwei Wochen. Und dann haben mir damals der Mannschaftsarzt und zwei Vertraute, die ich in dem Verein hatte, auf die ich sehr gebaut habe, die haben mir gesagt, du hörst jetzt auf,
mhm,
das geht nicht so weiter. Und dann habe ich das gemacht.
Ja.
Und dann war ich Monate raus.
Und dann warst du da, ich weiß nicht, ob du damals Familie oder Beziehung hattest, ja. dann ist man raus, man verdient ja. kein Geld mehr. Ja. Man weiß ja auch nicht, was die Zukunft bringt.
War so.
Zurück zur Firma wolltest du nicht mehr.
Nein, auf keinen Fall.
Handball zu aufreibend. Da ist es dann schwierig, glaube ich, dem Herzen zu folgen oder auch den Humor zu bewahren. Ich meine, du bist einer, der kann auch aus fiesen Situationen noch sehr lustige Dinge machen. Aber ja. damals war es dann wahrscheinlich ernst, oder?
Das war ernst, aber ich hatte keine Zukunftssorgen, weil ich damals gedacht habe, ein Jahr kann ich den ganzen Rummel finanzieren mit dem, was ich vorher verdient habe. Mhm. Und da habe ich gedacht, ein Jahr ist lang.
Ja.
Da wird schon irgendwas passieren.
Mhm.
Und so war es dann ja auch. Und
dann ging die Radiotür für dich auf.
Ja.
Große Leidenschaft natürlich auch für mich, Radio.
Die größte ist Leidenschaft. Das liebe ich bis heute. Ja. Wenn ich hier durch die Gänge gehe, ich liebe das.
Also wieder keine Arbeit.
Das war keine Arbeit. Das habe ich einfach geliebt.
Ja.
Und zwar egal von der Straßenumfrage bis zur Programmplanung. Ich habe das alles geliebt und liebe es heute noch.
Und du hast eben von der Pike aufgemacht, ne?
Ja.
Genau, die Straßenumfrage wahrscheinlich damals auch noch am Band geschnitten.
Ja.
Wo man dann so.
Ja, ABC geschnitten. Habe ich noch.
Ja, genau. Ja, das ist die harte Schule. Wenn einem dann der Schnitt runterrutscht, irgendwie, immer nicht mehr weiß, wo ist der O-Ton. Genau. So kann man über den Boden kriechen. Das hast du gemacht und eben da tatsächlich auch Chef vom Dienst, also auch richtig seriös gearbeitet, aber auch Comedy gemacht.
Ja.
Ist denn da sozusagen der Komiker in dir erwacht?
Ja.
Oder war der schon vorher immer da?
Der war vorher auch schon immer da. Ich war immer der Klassenclown. Ich war der mit den meisten Klassenbucheinträgen wegen blöder Zwischenrufe. Das war immer so. Aber im Radio hatte ich zwei Chefs, die das sehr gefördert haben und gesagt haben, mach. Und mich haben auch machen lassen.
Ja.
Und ja, das hat unheimlichen Spaß gemacht.
Mhm. Hattest du dann Narrenfreiheit?
Ja.
Durftest du in deiner Comedy auch böse sein? Und
ich war sehr böse.
Ja?
Ich war sehr böse. Wir hatten eine Sendung, die ging über 2 Stunden und die einzige Vorgabe, die es überhaupt noch gab, war, quatscht nicht in die Nachrichten. Ansonsten war alles egal. Verkehrshinweise war egal, Wetter war egal. In die Werbung haben wir reingequatscht und haben gesagt, gleich kommt wieder der dämliche Spot, pass auf.
Um Gottes Willen.
Und die Werbeabteilung hat jubiliert und die hat gesagt, das ist der einzige Werbeblock, wo die Leute zuhören, ist der. Und das haben wir gemacht. Es war rücksichtslos. Höreranrufe, wenn Kinder angerufen haben, die abgewürgt, die nicht bei Frauen, das könnte man heute gar nicht mehr machen, auf das Widerlichste rumgeschleimt, wenn die eine angenehme Stimme hatten. Und das der Schublade. Und das über Jahre, aber es war sehr erfolgreich.
Ja, und sehr witzig.
Ja,
absolut. Da hat man natürlich dein Talent gehört, regelmäßig.
Ja.
Und du warst trotzdem eingebunden in diese redaktionellen Abläufe.
Ja.
Hast du dich selber rausgeschubst auf die Bühne und hat dann gesagt, der ist eigentlich jetzt zu gut, um es nur so im kleinen Häppchen zu servieren.
Rausgeschubst auf die Bühne hat mich der Programmchef. Da gab es einen Sendergeburtstag. Und der saß da und hat das Programm zusammengestellt für den Abend. Und dann fehlten ihm 10 Minuten.
So ein bunter Abend, oder?
Ja, so ähnlich. Und dann fehlten ihm 10 Minuten. Und dann hat er mich in sein Büro geholt und dann hat er gesagt, sagen Sie mal den Blödsinn, den Sie da machen, machen Sie mal 10 Minuten auf der Bühne. Und da habe ich gesagt, nein. Hat er gesagt, ja, habe ich nein, hin und her. Und irgendwann hat er die imaginäre Chefkarte auf den Tisch gelegt und hat gesagt, und Sie machen das doch.
Ja.
Und dann habe ich das gemacht.
Aha.
Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich mache mal ein Programm.
Ja.
Das bringe ich irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes über die Bühne.
Mhm.
Und dann habe ich das gemacht. Und dann wollte ich noch mal eins machen.
War das der 23. Mai 2003,
dieses Programm? Du bist sehr gut.
Ja, das ist ja in Comedy-Kreisen, das ist natürlich ein Datum, ein Datum wie Donnerhall. Ist ja klar. Nee, aber was ich da witzig fand, wenn es denn stimmt, um 20.08 Uhr angefangen und um 0.35 Uhr aufgehört?
Um 23.35 Uhr.
Um 23.35 Uhr, gut, ganz so schlimm dann doch nicht. Aber war da am Schluss noch jemand im Saal? Oder hast
es ist keiner gegangen. Und ich weiß nicht, wer da Geld verteilt hat. Es sind alle da geblieben. Und es war viel zu lang. Ich hatte von Timing keine Ahnung. Und meine Sorge war immer, ich bin zu kurz. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich heute, das soll nicht arrogant sein, aber jeder, der sowas macht, denkt so, ich weiß, die Leute lachen, das kostet Zeit, die Leute applaudieren zwischendurch, das kommt ja alles noch oben auf.
Mhm.
Und ich habe da gesessen und habe das gelesen noch nicht mal laut. Hab mir da durchgelesen, hab dann auf die Uhr geguckt und hab gedacht, oh, das ist aber wenig. Und dann habe ich da noch was und noch was und deswegen war ich viel zu lang.
Ja. Und gut, ich nehme an, das war in Duisburg?
Ja.
Heimspiel also.
Ja. Da, war ausverkauft.
Da kannten und liebten die dich.
Ja.
Die Premiere vor ausverkauftem Haus.
Ja.
Kann natürlich auch einem eine falsche Gewissheit über die eigenen Qualitäten geben. Ja, weil man natürlich dann vielleicht, wenn man 20 Kilometer rausgeht aufs Land, ja, kann man auch mal vor 12 Leuten spielen.
Ja.
Dann kam das auch vor bei dir?
Ja. Du so, ja. Oh ja, aber noch nicht mal weit weg. Nur ein anderer Stadtteil in Duisburg. Mhm. Das war der schlimmste Abend überhaupt. Da waren 23 Leute.
Ja.
Und davon sind 8 in der Pause gegangen.
Schrecklich.
Und wer das aushält, der setzt sich durch. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich habe das zu Ende gespielt.
Und der Schmerz nach so einem Abend?
Du willst aufhören und sagst, ich glaube, ich rufe bei Krupp an und frage, ob die nicht einen brauchen, der den Hof fegt.
Und dann war die Tante da wieder zur Stelle? Oder hast du ihre Stimme zumindest im Kopf gehört?
Nein, die lebte da noch.
Ja.
Und mein Kumpel und auch sie und auch meine damalige Frau haben gesagt, ja, so schön Wetterspieler können wir nicht gebrauchen. Wenn das mal nicht läuft, dann muss man ja nicht direkt alles in Frage stellen. Das ist ja Blödsinn.
Ja.
Und das habe ich mir sagen lassen und habe gesagt, gut, weiter.
Wenn wir nochmal schauen, so die ersten Programme, was waren denn deine Inhalte? Warst du da der Polterer, der Laute, eher Comedy oder mit politischem Kabarett? Wie war denn die Mischung am Anfang?
Die Mischung am Anfang war 80% Klamauk und immer eine Schlagernummer dabei und 20% leise.
Damals schon?
Ja, und Politik wenig.
Ja.
Jetzt hat sich das nicht verkehrt, aber leise ist ein Drittel und Politik ist auch fast schon mehr als ein Drittel und der Rest ist Comedy und Alltag und Klamauk.
Ja. Dass der politische Anteil wächst, hat zu tun mit der aktuellen Lage?
Nein, das ist einfach, dass ich mich das jetzt traue. Ah. Eine Meinung hatte ich immer schon, aber ich habe gedacht, da hältst du besser den Mund, da verärgert man Leute vielleicht auch. Jetzt ist mir das egal. Jetzt sage ich das.
Die Angst, Leute zu verärgern?
Ja, natürlich. Guck dir mal die ganzen jüngeren Kolleginnen und Kollegen an. Die äußern sich zu vielen Sachen nicht, weil sie Angst haben, sie könnten damit die Hälfte des Publikums vergraulen. Das ist auch so. Aber die spannende Frage wäre ja, will man denn solche Leute da sitzen haben? Und die beantworten die mit, mir ist egal, wer da sitzt, Hauptsache da sitzen überhaupt welche. Und dann kann man das, wenn man ein paar Winter mehr auf der Rinde hat, kann man sagen, nein, da brauche ich keine Rücksicht mehr drauf nehmen und das mache ich nicht mehr.
Ja, du hast gerade gesagt, am Anfang schon die eine oder andere Schlagernummer. Also
ja,
sich
immer, eine musste immer dabei sein, sonst waren die Leute enttäuscht.
Und bis heute ja, ne?
Ja.
Ja, also sich so auf wirklich gnadenlos gute Art über den Schlager lustig zu machen, das ist natürlich absolut zu deinem Markenzeichen geworden. Dann nochmal verstärkt auch durch die Tour mit, habt ihr nicht nur eine gemacht, sondern ja nochmal verlängert, die Tour mit Mary Rose.
Ja. 10 Jahre haben wir das gemacht.
10 Jahre, leider aufgehört jetzt Ende letzten Jahres.
Ja, aber das ist das Gute, das alle sagen leider.
Na,
und keiner sagt, das wurde auch Zeit.
Das ist das entscheidende Wort. Aber wenn wir da mal auf den Anfang schauen, wie bist du drauf gekommen, quasi den Schlager so wunderbar zu filettieren?
Im Radio hat mein Chef gesagt, machen Sie mal irgendwas mit Schlager, das ist doch ein furchtbarer Scheiß. Und dann habe ich gesagt, warum sollte ich das tun? Wir spielen das nicht, das taucht nicht auf. Und dann sagt er doch, wir machen da eine Comedy-Rubrik draus. Und dann habe ich die Idee gehabt und habe gesagt, wir gründen die Deutsche Schlagerfallhilfe.
Und in Anlehnung an die Schlaganfallhilfe.
Ja, und habe dann immer ein Beispiel von anonymen Menschen, die darunter leiden. Sehen Sie hier zum Beispiel Roberto B. und Vicky L. Und immer nur ein Satz aus irgendeinem Lied.
Mhm.
Und dann habe ich das seziert. Und davon haben wir für 2 Wochen 10 Folgen vorproduziert. Du weißt, wie das dann geht. Du hast die 10 Folgen da liegen und 5-mal in der Woche und raus damit.
Mhm.
200 Stück haben wir am Ende gemacht.
Wow.
Und dann habe ich am Ende immer eine Kontonummer gesagt. Und das war die Kontonummer vom Tierschutzverein in Duisburg. Und da ist Geld eingegangen auf dem Konto. Die Leute haben gespendet.
Okay, und das wurde dann auch auf der Bühne eben ein großer Erfolg. Und jetzt hast du vor kurzem mal was Schönes gesagt, du hast gemeint, diese Nummern sind immer noch gut, Publikum will sie auch hören, sind auch sehr witzig, aber du hättest ein bisschen eine Beißhemmung entwickelt.
Ja, das stimmt.
Weil du die Künstlerinnen und Künstler kennst und viele davon schätzt.
Ja.
Wie konnte das passieren?
Weil ich die durch Mary noch mehr kennengelernt habe, weil Marys Kolleginnen und Kollegen ins Programm gekommen sind, die kommen zum Teil dann auch in mein Solo-Programm und ich habe die in den Fernsehsendungen kennengelernt und da sind welche bei, die mag ich wirklich sehr, die habe ich dann auch über Benefizaktionen kennengelernt, wie zum Beispiel Roland Kaiser, der beim Solidarfonds NRW das Kuratorium leitet, in dem ich auch sitze. Ich werde nie wieder eine blöde Bemerkung über Roland Kaiser machen können. Ich finde den sehr, sehr nett, das ist ein hochintelligenter Mann, sehr sozial, da kann ich nicht drüber schimpfen, das geht nicht. Und so gibt es ein paar, ja, die ich einfach sehr schätzen gelernt habe und die ich mag.
Heißt aber, hat deine Materialfülle dramatisch verschlankt? Da ist
Nein, es gibt so einen Scheiß. Es gibt nach wie vor einen unfassbaren Blödsinn, wenn man sich manche Texte anhört. Also Andrea Berg ist ein Quell ewiger Freude. Da sind Texte bei, da fällt einem nichts mehr ein. Und dann hoffe ich, dass mir dann doch noch mal was einfällt. Mhm. Und da gibt es auch andere. Und wer übrigens auch so gebaut ist, ist Olaf Henning, wo auch alle sagen, was für ein Vogel. Aber ein unglaublich netter Mann, der ganz klare Vorstellungen hat, der arbeitet wie ein Pferd, der diese Mallorca-Auftritte macht. Ich habe da höchsten Respekt vor, das muss man erstmal können.
Ja.
Das da leisten, nachts um 12:30 davor natürlich schwerst alkoholisierten Leuten aufzutreten und dafür zu sorgen, dass die eine gute Atmosphäre haben. Dass auch Jürgen Drews, der da gearbeitet hat, wie ein, ist jetzt leider krank, aber gearbeitet hat wie ein Pferd. Da habe ich hohen Respekt vor.
Das waren ja zum Teil auch Leute, die werden ja fast beleidigt, wenn sie von dir nicht in die Pfanne gehauen
Jürgen Drews.
Wurden. Jürgen Drews?
Jürgen Drews hat mir mal im Fernsehgarten. Und da kam der zu mir und hat gesagt, hör mal, du hast noch nie was über mich gemacht. Ich habe auch scheiß Texte. Ich kann dir die schicken. Und da hat er mir seine Handynummer gegeben und hat gesagt, das fand ich sehr witzig. Ja.
Du warst oft im Fernsehgarten.
25 Mal.
Und die Sendung wurde nie eingestellt.
Ja, das ist richtig.
Das ist erstaunlich eigentlich.
Ja, das stimmt, aber das liegt daran, dass die eine sehr mutige Redaktion haben. Und da sind jetzt ein paar Wechsel gewesen. Deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr da. Ist immer so, wenn eine Redaktion wechselt, die haben dann andere Vorstellungen.
Ja.
Aber ich war da wirklich 25 Mal. Es gab nur zwei Leute, die öfter da waren als ich. Eine gewisse Mary R. und Bernhard B. Ah. Die waren noch öfter da, aber dann kam ich.
Bernhard Brink übrigens ist auch eine tolle Persönlichkeit.
Ich weiß, den habe ich kennengelernt. Mit dem habe ich ein paar Mal mich in Hamburg zum Essen getroffen oder auch in Berlin, wenn ich auftrete. Dann ist er mit seiner Frau in der Vorstellung und ich beschimpfe den sehr. Und ich habe mal in einem Programm gesagt, den lieben Gott kann man nicht verstehen. Udo Jürgens hatte uns genommen und Bernhard Brink ist kerngesund. Und der saß in der ersten Reihe und hat sich kaputt gelacht. Das so Leute schätze ich.
Ja. Und Udo Jürgens ist für dich, glaube ich, ja wirklich
das ist Gottvater.
Oder?
Ja. Das ist unerreicht, musikalisch, wie der Mann sich Gedanken gemacht hat, um Worte gerungen hat und nicht mit dem Erstbesten zufrieden war. Und diese hohe Qualität, musikalisch kann ich das gar nicht so beurteilen. Ich bin kein Musiker. Aber ich kann sagen, ob mir was gefällt oder nicht. Und die Qualität, die der sowohl in den Texten als auch in der Musik hat, das hört man bis heute raus. Das ist eine Klasse für sich.
Weil du sagst, um Worte gerungen, es war bei ihm ja zum Teil wirklich so, dass er, glaube ich, sogar monatelang Melodien hat liegen lassen, weil ihm der richtige Text noch nicht eingefallen ist.
Griechischer Wein hat ja zwei Jahre liegen lassen.
Zwei Jahre sogar.
Zwei Jahre. Und der Vorschlag war, das Lied sollte heißen Karin, wach auf. Karin, wach auf, denn es ist schon früher Morgen. Und da hat Udo Jürgens gesagt, was für ein Scheiß. Und hat die Melodie immer wieder vorgespielt. Und Ralf Siegel, den kann man ja auch finden, wie man will, der hat gesagt, ja, das klingt doch nach Griechenland.
Ja.
Und dann haben sie
griechischer Wein
über diesen Text, über diesen Anstoß, dann diesen Text gemacht. Und dann hat Udo Jürgens gesagt, das wird ein Hit.
Sensationelles.
Und der hat dann auch gemacht bei dem Lied, was ich dir sagen will. der hatte die Melodie und hat, die Geschichte stimmt wirklich, und hat Joachim Fuchsberger angerufen und hat gesagt, ich habe eine tolle Melodie, aber ich habe keinen Text, du musst kommen. Mhm. Und dann kam der und dann hat er gesagt, was willst du denn sagen in dem Lied? Mhm. Was soll ich denn machen? Und er hat gesagt, das weiß ich nicht. Und da hat er gesagt, ja, du musst doch wissen, um was es da gehen soll. Da sagt er, weiß ich nicht, hör dir die Melodie an. Und dann haben die sich da gestritten. Mhm. Und dann hat der Fuchsberger gesagt, ich schreibe. Und dann hat Udo Jürgens gesagt, gut. Und das Lied war, was ich dir sagen will, fällt mir so schwer. Das Blatt Papier vor mir ist weiß und leer. Mhm. Was ich dir sagen will, sagt mein Klavier. Und Fuchsberger hat gesagt, es gibt keinen Künstler, der das I so singen kann wie Udo Jürgens. Und deswegen hat er viele Worte mit I genommen. Was ich dir sagen will, sagt mein Klavier. Und die Geschichte stimmt. Und die finde ich faszinierend.
Genial, absolut. Ja. Weil du deine Konzerte oder deine Konzerte, sage ich schon, deine Abende mit ernsten Nummern aufführst, versuche ich das hier jetzt auch mal.
Ja. Sind wir schon durch?
Beinahe. Also schade. Es ist schon so, ja, es ist wirklich schade. Ist das richtig, dass du in knapp 4 Jahren zum männlichen Rekordhalter in deiner Familie werden könntest?
Es sind sogar in 3.
Mit dem Alter, wenn du 68 bist, bist du der
bei 67.
Bei 67 schon, um Gottes Willen.
Ja, das stimmt.
Es sind alle sehr früh gestorben in deiner Familie, männlicherseits.
Niemand ist älter geworden als 66.
Was macht das mit dir, wenn du jetzt mit 64 mal so...
Das macht mich manchmal, ich bin jetzt ganz ehrlich, das ist tagesformabhängig. Manchmal macht mich das sehr nachdenklich und auch unruhig. Und es gibt aber auch Tage, wo ich dann mit meinen 2 Kumpels abmache, am 9. Mai 2028, dann gehen wir einen trinken und ich zahle. Und zwar nicht, weil ich Geburtstag habe, sondern weil ich dann 67 bin und dann habe ich gewonnen. Mhm. Und die haben schon zugesagt. Mhm. Die kommen dann mit beide. Und dann werden wir in der Kneipe stehen, an der Theke. Und dann wird es nicht lange dauern. Dann kommen andere dazu. Und dann werde ich sagen, ich habe es vielleicht ein bisschen besser gemacht, weil ich nie geraucht habe, weil ich nie Schnaps trinke. Mhm. Und Sachen, die in meiner Familie bei allen Männern gang und gäbe waren, das möchte ich nicht. Und ich möchte meine Zeit genießen und noch viel mehr hinkriegen, Sachen zu machen, die ich gerne machen möchte.
Ja.
Heute sagt man, glaube ich, Bucketlist. Früher hat man gesagt, es gibt noch ein paar Dinge, die ich noch gerne machen möchte.
Ja. Ist was auf der Bucketlist, was so wirklich heraussticht?
Ich möchte gerne mal nach Brasilien, ohne eine Ahnung zu haben, warum. Mhm. Ich möchte da gerne hin. Und ich möchte gerne noch mal nach Malawi, weil die Geschichte kann ich zum Ende erzählen, die ist schön. Wir haben da bei der letzten Schule Bäume gepflanzt und mit den Kindern. Und wir waren eine Delegation, 23 Leute, alle meine Freunde, meine Familie, alle waren dabei. Mhm. Und da war ein Mädchen da und die hat mir geholfen. Und dann habe ich gefragt, ob sie einen Wunsch hat.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, vielleicht können wir den sagen, wenn wir den Baum einpflanzen und dann wächst der vielleicht mit. Und da hat sie gesagt, ja, sie hätte einen Wunsch. Sie möchte, dass wir uns in 20 Jahren wieder treffen und dann gucken, wie der Baum gewachsen ist. Und wenn ich dann käme, dann wäre sie Krankenschwester oder Ärztin, weil sie hier lernen kann und weil sie das gerne möchte. Mhm. Das habe ich dem Schulleiter erzählt, einfach nur so. Und dann setzte der mich mau mau, indem er gesagt hat, ja, das ist klar, dass die Krankenpflegerin werden will oder Ärztin. Ihre Eltern sind beide während der Corona-Pandemie gestorben und ihre Großeltern auch. Die hat keinen mehr, die lebt hier in der Schule. Und da war Ruhe und da habe ich geweint. Das fand ich unglaublich, wie dieses Kind erkennt, dass sie da eine Möglichkeit hat, ihr Leben zu bauen, wenn sie lernt. Und das hat sie mir versprochen, dass sie weiter lernt. Und wenn ich jetzt da stehe und Spenden sammle, dann sammle ich nicht, um Tische zu kriegen. Vor meinem Auge ist dieses Mädchen.
Ja.
Und die lasse ich nicht hängen. Die soll Krankenschwester werden, wenn sie das möchte.
Ich wünsche dir so sehr, Wolfgang, dass du in 20 Jahren wirklich dort bist.
Das wäre schön.
Dann bist du nämlich absoluter Rekordhalter in deiner Familie.
Dann muss mich wohl einer dahin tragen, aber vielleicht finden sich welche.
Da helfen wir alle mit. Ich danke dir für den Besuch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Ich fand das ganz wunderbar und ich danke dir. Vielen Dank.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. da sind wir daheim.